SRF 1.
Uhr. Hier sind die Mittagsinformationen des Schweizer Radios. Willkommen zum Rendezvous. Verbotene Propaganda oder Journalismus? Im Prozess gegen drei Mitglieder des Islamischen Zentralrats Schweiz hat heute die Verteidigung das Wort. Ungemach für den erfolgsverwöhnten Genfer Staatsrat Pierre Maudet. Die Justiz ermittelt wegen einer angeblich privaten Reise nach Abu Dhabi. Dann, Italien ist bei der Regierungsbildung einen entscheidenden Schritt weiter. Der Koalitionsvertrag zwischen Lega und Movimento steht, heißt es.
Was diese beiden Parteien da beschlossen haben, das nennen sie zwar einen Koalitionsvertrag, aber ich denke, das ist mehr ein Wunschzettel.
Sagt dazu unser Korrespondent Franco Battel und er erklärt auch, woran man trotz des Konsens noch scheitern könnte. Und die EU-Staats- und Regierungschefs diskutieren heute über die Zukunft der Westbalkanländer. Will man sie künftig dabei haben oder nicht? Auch wir reden über die Beitrittsperspektiven der Balkanländer im Tagesgespräch um 1. Guten Mittag. Im Studio sind Brigitte Kramer und Thomas Fuchs mit den Nachrichten.
Wegen zu schlechter Luftqualität zieht die EU-Kommission 6 Mitgliedstaaten vor Gericht. Laut einer Mitteilung müssen sich Frankreich, Deutschland, Großbritannien, Ungarn, Italien und Rumänien vor dem EU-Gerichtshof verantworten. Die Umweltkommissarin der EU, Carmen Ovella, sagte dazu, die Staaten hätten verschiedentlich letzte Chancen erhalten, um die Situation zu verbessern. Die Tessiner Tageszeitung Giornale del Popolo stellt ihre Publikation ein. Als Grund geben die Herausgeber den Konkurs des Werbevermarkters Publicitas an, der mit den Inseraten einen Großteil der Einnahmen brachte. Am Samstag erscheine die letzte Ausgabe der Zeitung. Rund 30 Mitarbeiter verlieren ihre Stelle. Das Giornale del Popolo existiert seit 92 Jahren und wurde durch einen Bischof gegründet. Noch heute gilt es in moralischen Fragen als Sprachrohr der katholischen Kirche. Wer für eine Volksinitiative oder ein Referendum Stimmen sammelt, soll dies auch künftig nicht im Internet tun können. Der Bundesrat empfiehlt dem Parlament, einen SVP-Vorstoß abzulehnen, der eine gesetzliche Grundlage dafür schaffen möchte. Der Bundesrat begründet dies mit Sicherheits- und Datenschutzbedenken. Heute müssen Volksbegehren eigenhändig unterschrieben werden zum Schutz vor Missbrauch. Längerfristig will der Bundesrat elektronisches Stimmensammeln aber ermöglichen. Das Bundesamt für Landestopographie, Swisstopo und die Schweizer Wanderwege haben die ersten 16 Blätter der neuen offiziellen Wanderkarte der Schweiz veröffentlicht. Diese decken hauptsächlich den Alpen-Nordhang vom Grayerzerland bis ins Vorderrheintal ab und das zentrale Mittelland zwischen dem Oberaargau und der Lindebene. Alle 59 Blätter der neuen Wanderkarte sollen bis im Herbst 2020 vorliegen. Vor der Überarbeitung hatten Swisstopo und die Schweizer Wanderwege eine Online-Publikumsumfrage durchgeführt. Auf der neuen Karte sind nun zum Beispiel die Wanderwege je nach Schwierigkeitsgrad in verschiedenen Farben gedruckt. Nächsten Mittwoch findet in der ganzen Schweiz ein außerordentlicher Sirenentest statt. Dies teilt das Bundesamt für Bevölkerungsschutz mit. Seit dem letzten, nur teilweise erfolgreichen Sirenentest im Februar seien Fehler behoben worden, schreibt das Bundesamt. Das Alarmierungssystem sei wieder stabil. Nun müsse seine Funktionsbereitschaft noch mit einem abschließenden Test überprüft werden. Am 23. Mai ertönt ab 13.30 Uhr der allgemeine Alarm, ab 14.15 Uhr der Wasseralarm. Im Februar war beim Sirenentest eine technische Störung aufgetreten. Im Konflikt um den Umbau des Kunstmuseums Bern haben sich die Parteien geeinigt. Der Erweiterungsbau aus den 1980er Jahren soll durch einen Neubau ersetzt werden. Dazu wird ein öffentlicher Architekturwettbewerb ausgeschrieben. Das teilt das Kunstmuseum mit. Eine Machbarkeitsstudie kommt zum Schluss, eine Sanierung des Altbaus wäre sehr aufwendig, ein Neubau künstlerisch, betrieblich und städtebaulich die bessere Alternative. Die Erweiterung des Berner Kunstmuseums wird seit Jahren diskutiert. Im September 2017 zog das Kunstmuseum ein 44-Millionen-Projekt zurück. Es drohte ein Rechtsstreit, weil das Museum einen Architekturauftrag freihändig, also ohne öffentliche Ausschreibung, vergeben hatte. 32 Architekturbüros reichten daraufhin Beschwerde ein. Gut 5 Millionen Menschen haben im ersten Quartal dieses Jahres in der Schweiz eine Arbeitsstelle gehabt, 0,9% mehr als im ersten Quartal letztes Jahr. Diese Zahlen hat das Bundesamt für Statistik bekannt gegeben. Die Zunahme sei vor allem auf mehr ausländische Erwerbstätige zurückzuführen. Das Wetter, heute scheint teils die Sonne, teilweise hat es dicke Wolken. Vor allem in den Bergen und im Osten regnet es vorübergehend. Morgen scheint die Sonne häufiger und es wird nur örtlich nass. Heute liegen die Temperaturen um 17 Grad, morgen um 20.
Drei Männer des Islamischen Zentralrats Schweiz sollen Propaganda für die verbotene Terrororganisation Al-Qaida betrieben haben. Deshalb müssen sie sich seit gestern vor dem Bundesstrafgericht in Bellinzona verantworten. Die Bundesanwaltschaft verlangt für alle drei bedingte Freiheitsstrafen von 2 Jahren. Heute Vormittag nun hatte die Verteidigung das Wort. Raphael von Matt, Sie verfolgen diesen Prozess für uns. Was fordert denn die Verteidigung?
Die Verteidigung fordert ganz klar Freisprüche für alle drei. Sie sieht die Anklage in allen Punkten widerlegt und hat das heute ausführlich dargelegt.
Mit welchen Argumenten reagiert sie denn auf die Anklage, auf den Vorwurf der verbotenen Propaganda?
Ja, ich habe mich heute Morgen wie in einem Expertenseminar über den syrischen Bürgerkrieg teilweise gefühlt. Es wird da sehr genau auseinandergebeindelt, wer jetzt zu welcher Fraktion damals gehörte. Es geht ja um ein Video, das ein Vertreter des Islamischen Zentralrats 2015 gemacht hat mit einem islamischen Gelehrten. Und der Hauptpunkt der Verteidigung ist, dass das gar kein führender Al-Qaida-Vertreter sei und deshalb könne man auch keine Propaganda für Al-Qaida machen, wenn es ja gar nicht ein führender Vertreter von Al-Qaida sei. Und der zweite Hauptpunkt ist, dass der Vertreter des Zentralrats journalistisch gehandelt habe. Er habe mehrere Reisen nach Syrien getan und habe jeweils Dokumentarfilme angefertigt. Er habe also ein journalistisches Interesse gehabt am Bürgerkrieg und nicht ein propagandistisches.
Und welches sind in dieser Diskussion die Knackpunkte für das Gericht?
Ja, eben wie ich schon angetönt habe, es ist wirklich ein sehr schwieriger Streit sozusagen zwischen der Sichtweise der Anklage und der Sichtweise der Verteidigung, wer jetzt zu welcher Fraktion gehört hat und wie das jetzt alles genau zusammengehört. Das Gericht muss also jetzt entscheiden, war das diese Auskunftsperson, dieser Interviewpartner, war das tatsächlich ein wichtiger Al-Qaida-Vertreter oder nicht? Das ist der eine Punkt, der umstritten ist. Und der andere eben, geht es da um Journalismus oder geht es um Propaganda? Schwierig herzuleiten ist das Ganze auch, weil es eben kein direkter Aufruf zum Heiligen Krieg war, der in diesem Video, es war nicht ein Vertreter des Zentralrats, sondern es war eben eine Interviewperson, die über den Heiligen Krieg gesprochen hat, also eine Art indirekte Aufforderung. Das ist natürlich eine heikle Unterscheidung, mit der sich jetzt das Gericht befassen muss. Am Nachmittag kommt noch der dritte Verteidiger dran für den dritten Angeklagten und dann hat das Gericht eine gute Woche Zeit. Das Urteil wird dann Ende nächster Woche erwartet.
Danke, Raphael von Matt, direkt vom Bundesstrafgericht in Bellinzona. Und das haben wir hier im Rendezvous noch für Sie bereit. Die EU steht geschlossen hinter dem Atomabkommen mit Iran und geht damit auf Konfrontation mit US-Präsident Trump. Auf ewig an der Macht. Burundis Präsident will die Verfassung so ändern, dass er weiter und weiter regieren kann. Die Zustimmung erzwinge er, wenn nötig, auch mit Gewalt, kritisieren Menschenrechtler. Und das waren noch Zeiten.
Also ich weiss, dass der Grossvater noch mit dem Seitenwagen das Fleisch geholt hat. Dann hatten sie irgendwie Topolino, wo der zwei oben rausgeschaut haben, weil sie keinen Platz hatten.
Erzählt der Metzger Markus Schuri aus Bern. Inzwischen hat sich viel getan. Die Fleischbranche im Wandel, das ist unser Thema kurz vor 1. Zuerst Pierre Maudet, der Überflieger. Er strahlte als Bundesratskandidat für die Nachfolge von Bundesrat Didier Burkhalter in die Kameras und gab fleißig Interviews. Und die Genferinnen und Genfer haben ihn kürzlich mit einem Glanzresultat als Regierungsrat bestätigt. Nun aber holt eine Geschichte aus dem Jahr 2015 den beliebten Politiker ein. Er ist damals angeblich privat mit seiner Familie nach Abu Dhabi gereist. Wie Recherchen der Tribune de Genève zeigen, zahlte Pierre Maudet die Reise allerdings nicht selber und traf sich mit einem hochrangigen Politiker. Westschweiz-Korrespondentin Barbara Golpi.
Er sei ohne Zweifel unvorsichtig gewesen, sagt Pierre Maudet heute in einem Interview, das in mehreren Westschweizer Zeitungen publiziert wurde. Er bricht damit das tagelange Schweigen. Pierre Maudet räumt ein, dass er seine umstrittene Reise nicht selber bezahlt hat. Ein Freund eines Freundes, ein libanesischer Unternehmer vor Ort, sei für die Kosten, für den Flug, die Hotelübernachtungen und den Besuch des Formel-1-GPs für ihn und seine Familie aufgekommen. Der Genfer Sicherheitsdirektor versichert jedoch, dass es keine Gegengeschäfte gegeben habe. Er habe im Hotel den Kronprinzen und Verteidigungsminister der Vereinigten Arabischen Emirate getroffen. Diesen habe er einige Monate zuvor bei einem offiziellen Treffen kennengelernt. Anschließend habe er das Videoüberwachungszentrum des Formel-1-Rennens besichtigt. Wohl bei der Sache schien es Pierre Maudet aber nicht gewesen zu sein, denn er hat bei der Rückkehr die Preise für die Reservation im Internet überprüft und laut eigenen Angaben den entsprechenden Betrag für die Familienreise gespendet, je 2'000 Franken der katholischen und reformierten Kirche in Genf. Rund um den Regierungsrat und seinen Stabschef, der ebenfalls dabei war auf der Reise, ermittelt die Genfer Justiz wegen Vorteilsnahme. Die Staatsanwaltschaft teilt zwar mit, es gebe derzeit keinen Verdacht auf eine Straftat. Trotzdem, diese Geschichte kratzt das Image von Pierre Maudet an und könnte Konsequenzen haben. Eigentlich wäre der Teppich ausgerollt gewesen. Alles sprach dafür, dass Pierre Maudet als Amtsältester der neue Präsident der Genfer Regierung wird und aufgrund des Wahlresultats auch das Departement wählen und allenfalls neu zusammenstellen kann. Nun könnten ihn seine Regierungsratskollegen abstrafen, wenn sie voraussichtlich am Dienstag entscheiden, wie die Kompetenzen für die nächste Legislatur aufgeteilt werden.
Diese Geschlossenheit gibt es nicht alle Tage in der EU. Doch gestern Abend standen die 28 Staats- und Regierungschefs zusammen und bekannten sich einstimmig zum Nuklearabkommen mit dem Iran. Dieses Signal ist wichtig, wenn das Abkommen gegen den amerikanischen Widerstand eine Chance haben soll. EU-Korrespondent Oliver Washington berichtet.
Bilder sind wichtig in der Politik. So haben die deutsche Kanzlerin Angela Merkel, der französische Präsident Emmanuel Macron, die britische Premierministerin Theresa May und der Bulgare Boyko Borisov, der Gastgeber des heutigen Gipfels, heute Vormittag gemeinsam und zu Fuß das Konferenzgebäude betreten, im Scheinwerferlicht der Medien.
L'Europe est là et elle se tient unie.
Europa sei da und geeint, fasste Macron die Symbolik des Auftritts zusammen. Auch viele andere Staats- und Regierungschefs betonten die Geschlossenheit, so etwa der Österreicher Sebastian Kurz.
Wir haben alle kein Interesse, dass der Iran ein Nuklearprogramm verfolgt. Das Abkommen stellt genau sicher, dass das nicht passiert. Insofern stehen wir zu dem Abkommen. Wir haben jetzt einige Wochen Zeit, es zu retten. Ob das gelingt, kann Ihnen im Moment keiner sagen, aber wir werden uns jedenfalls anstrengen.
Dafür haben sich alle 28 auf eine gemeinsame Strategie geeinigt. So wollen sie das politische Engagement verstärken. Sie wollen auch die Interessen der europäischen Firmen schützen, welche im Iran engagiert sind und von amerikanischen Sanktionen betroffen sein werden. Dazu sagen die Staats- und Regierungschefs Ja zu Schutz- und Kompensationsmaßnahmen für solche Firmen. Die EU-Kommission muss diese nun noch präzisieren. Schließlich streben die Staats- und Regierungschefs ein neues zusätzliches Abkommen an, das weitere Themen beinhalten soll. Die Rolle des Iran im Nahen Osten etwa oder auch das iranische Raketenprogramm, wie Macron ausführte.
Et aussi en conduisant toutes les parties à poursuivre les négociations sur un accord plus large indispensable.
Das ist auch als Botschaft in Richtung Washington zu verstehen, dass die Europäer die amerikanischen Bedenken zum Regime in Teheran auch teilen. Manche Staats- und Regierungschefs, wie etwa die deutsche Kanzlerin Angela Merkel, betonen immer wieder, dass die transatlantischen Beziehungen von herausragender Bedeutung seien. Trotzdem sind sich alle bewusst, dass hier gerade ein neues Kapitel aufgeschlagen wird. Der Präsident des Europäischen Rates, Donald Tusk, brachte das in sehr zugespitzter Form auf den Punkt.
Looking at the latest decisions of President Trump, someone could even think, with friends like that, who needs enemies?
Angesichts der letzten Entscheide von US-Präsident Trump, man könnte denken, mit solchen Freunden, wer braucht da noch Feinde? Das sind wahrlich neue Töne. Deshalb ist das Zeichen der Geschlossenheit auch so wichtig. Ob die Europäer aber wirklich genug stark und selbstbewusst sind, das Abkommen zu retten, wird sich erst in den nächsten Wochen zeigen.
Sie hören Rendezvous, es ist genau 12:45. Seit Wochen herrscht in Italien politischer Stillstand. Seit den Wahlen vom 4. März ringen die Wahlsieger, die Fünf-Sterne-Bewegung und die Lega um die Bildung einer Regierung. Nun ist man offenbar einen entscheidenden Schritt weiter, der Nebel scheint sich zu lichten. Wie italienische Medien berichten, haben sich Lega und Fünf-Sterne-Bewegung, das Movimento Cinque Stelle, auf einen Koalitionsvertrag geeinigt. Worauf genau, das habe ich Franco Battel in Rom gefragt.
Ja, in diesem Koalitionsvertrag steht offenbar all das drin, was diese beiden Parteien im Wahlkampf versprochen hatten. Zum Beispiel tiefere Steuern, eine sogenannte Flat Tax, aber auch ein flexibleres, sprich tieferes Rentenalter. Heute gilt in Italien ja Rentenalter 67. Aber auch dieser Reddito di Cittadinanza wird im Koalitionsvertrag erwähnt. Das heißt, dieses Bürgergeld, das Arbeitslose erhalten sollen.
Es ist ein Programm, das Milliarden kosten würde. Ist das realistisch?
Man muss sagen, man kennt noch keine Details. Man weiß zum Beispiel nicht, wie lange eben dieses Bürgergeld ausbezahlt werden soll. Aber die Kosten könnten sich durchaus auf 100 Milliarden Euro pro Jahr belaufen. Das heißt, was diese beiden Parteien da beschlossen haben, das nennen sie zwar einen Koalitionsvertrag, aber ich denke, das ist mehr ein Wunschzettel. Das heißt, es muss sich nun weisen, was davon tatsächlich umgesetzt werden kann.
Was auch durchgesickert ist, Franco Battel, vom Ausstieg aus dem Euro nimmt man im Koalitionsvertrag offenbar Abstand. Warum?
Dazu muss man sagen, dass eben die Fünf-Sterne-Bewegung in den letzten Monaten ihre Meinung zum Euro verschiedentlich gewechselt hat. Einmal forderte sie ein Referendum über den Euro und dann wieder nicht. Wesentlich konsistenter in der Ablehnung des Euro oder an der Kritik am Euro ist die Lega. Nun hat sich aber offenbar das Movimento Cinque Stelle, die Fünf-Sterne-Bewegung, durchgesetzt. Man kann sich fragen, für wie lange. Wenn man auch auf Umfragen schaut unter Italienerinnen und Italienern, da muss man sagen, die Italiener wollen in der Eurozone bleiben, möchten also nicht zur Lira zurückkehren.
Welche Handschrift trägt denn nun dieser Koalitionsvertrag? Eher jenen des Movimento oder der Lega?
Wenn es so kommt, wie jetzt eben dieser Entwurf publiziert wurde, dann muss man sagen, dann ist es ein mühsam konstruierter Kompromiss zwischen beiden Parteien. Das heißt, beide Parteien können ihr Gesicht wahren, indem eben die Hauptforderungen aufgenommen wurden.
Eine wichtige Frage ist aber noch immer ungelöst. Die Frage nämlich, wer Italiens neuer Premier wird. Wo steht man denn da?
In dieser Frage hat man sich tatsächlich noch nicht geeinigt. Das heißt, es wird derzeit noch darüber verhandelt. Das Problem ist ja, dass eben beide Parteichefs auch Premier werden wollen, das heißt Lega-Chef Salvini und Fünf-Sterne-Chef Di Maio. Und darum muss man sich nur mühsam auf einen Kompromisskandidaten einigen. Einen Kandidaten, der aber auch dem Staatspräsidenten passt, denn er ernennt ja den Premierminister. An diesem Punkt könnten die Verhandlungen tatsächlich noch scheitern.
Das die Einschätzungen von Franco Battel, unserem Korrespondenten in Rom. Regieren schier ohne Ende. Das ostafrikanische Land Burundi entscheidet heute über eine hochumstrittene Verfassungsänderung, mit der sich Präsident Nkurunziza auf lange Jahre weiter an der Macht halten könnte. Die Abstimmung findet in einem Klima der Einschüchterung statt. Internationale Journalisten und Beobachter werden nicht ins Land gelassen. Für Burundi steht viel auf dem Spiel. Afrika-Korrespondentin Anna Lemmenmeier.
Es ist nicht das erste Mal, dass der burundische Präsident Pierre Nkurunziza versucht, seine Amtszeit zu verlängern. Als er 2015 ein drittes Mal als Präsidentschaftskandidat antreten wollte, obwohl die Verfassung dies nicht vorsieht, stürzte Burundi in eine tiefe Krise. Mindestens 1200 Personen kamen ums Leben, 400.000 flüchteten, Der Internationale Strafgerichtshof ermittelt wegen Verbrechen gegen die Menschlichkeit. Pierre Nkurunziza wurde trotzdem als Präsident bestätigt und ging noch repressiver gegen Oppositionelle und Journalisten vor. Diese blutigen Auseinandersetzungen ließen die Erinnerungen an den Bürgerkrieg hochkommen. 12 Jahre lang hatte der Konflikt in Burundi entlang ethnischer Linien gewütet. Hutus gegen Tutsis. Mit dabei war auch der heutige Präsident Pierre Nkurunziza als Hutu-Rebell. Um die Wunden des Bürgerkriegs zu schließen, sollte der Friedensvertrag von 2001 den ethnischen Gegebenheiten des Landes Rechnung tragen. Im Staatsapparat sollten die Positionen zu 40% von Tutsis besetzt werden, zu 60% von Hutus. Und die zwei Vizepräsidenten müssen unterschiedlichen ethnischen Gruppen angehören. Doch auch das steht mit der heutigen Verfassungsänderung auf dem Spiel. Es gäbe dann nur noch einen schwachen Vizepräsidenten einer anderen Volksgruppe. Der Senat könnte die ethnische Verteilung im Staat gar ganz aufheben. Das könnte die Spannungen im Land akzentuieren. Erst letztes Wochenende wurden 26 Menschen in einem Dorf getötet. Es wird vermutet, dass im benachbarten Kongo stationierte, bewaffnete Oppositionelle dahinter stecken könnten. Seit heute Morgen um 6 Uhr stehen Burunderinnen und Burunder nun Schlange, um ein Ja oder Nein zur Verfassungsänderung in die Urne zu werfen. Viel Zeit, um sich mit dem Inhalt des Referendums zu beschäftigen, hatten sie nicht. Erst letzte Woche wurde dieser bekannt gegeben. Die Sender BBC und Voice of America wurden zeitweilig abgestellt. Informationen zirkulierten kaum. Gegen Oppositionelle, welche sich gegen die Verfassungsänderung aussprachen, wurde gewalttätig vorgegangen und der Jugendarm der Partei ging von Tür zu Tür, um Leute einzuschüchtern. Und auch am heutigen Wahltag soll es bereits zu Verhaftungen gekommen sein. Präsident Pierre Nkurunziza zeigt mit diesem Vorgehen einmal mehr, dass er Burundi mit eiserner Hand regiert und nicht willens ist, seine Macht zu teilen. Die Bedingungen, unter welchen das Referendum durchgeführt wird, lässt auch nur ein Resultat vermuten. Annahme. Und somit steigt die Sorge, dass erneut ein Konflikt ausbrechen könnte. Wie vor 3 Jahren, als Pierre Nkurunziza bereits einmal entschied, seine Amtszeit zu verlängern.
Fleisch gibt es bei den Großverteilern, offen oder abgepackt, häufig in Sonderangeboten. Klassische Metzgereien dagegen schließen an verschiedenen Orten. Nachfolger gibt es oft keine. Anders ist das bei der Metzgerei Schori im Breitenrhein-Quartier in Bern. Zwar musste der alteingesessene Betrieb auch dort schließen, doch junge Leute übernehmen nun das Lokal und führen die Metzgerei mit neuen Ideen weiter. Die Geschichte aus der Stadt Bern von Matthias Baumer.
Rina Schori ist eine Legende im Breitenrhein-Quartier in Bern. Feingliedrig, Brille, schwarzes Haar, 85 Jahre alt. Und Rina Schori ist eine Fleischkapazität.
Ja, ich bin vor 62 Jahren eigentlich in die Metzgerei gekommen. Das war noch der ganz alte Laden. Ja, da hatten wir 2 Buffets drin. Wisst ihr, die Buffets waren nicht kühl. Im 64 haben wir es übernommen und im 68 haben wir den Laden umgebaut.
Ihr Mann und sie. Rina Schori sitzt mit ihrem Sohn Markus vor dem Haus Nummer 38 am Breitenrheinplatz. 1906 gebaut, im Erdgeschoss die Metzgerei, darüber die Wohnung. Markus ist der letzte Schori-Metzg, 4. Generation. Zustände waren das früher, erinnert er sich.
Also ich weiss, dass der Grossvater noch mit dem Seitenwagen ist das Fleisch nachgeholt im Schlachthof. Dann hatten sie irgendwie Topolino, die zwei oben rausgeschaut haben, aus keinem Platz hatten.
Denn schlachten durften Schoris in ihrer Metzgerei nicht. Grossvater und Urgroßvater holten das Tier beim Bauern und metzgeten im Schlachthof.
Und dann sind die Viertel gekommen, haben sie die vorne an die Stangen hergehängt. Nichts von Kühen.
Die Schaufenster sind halb Rinder gekommen, wie es früher war.
Und wie es heute nicht mehr möglich ist. Markus Schori und seine Mutter Rina haben die Metzgerei nun aufgegeben. Nicht, weil das Geschäft nicht rentiert hätte, nein, weil die Kühlanlagen alt seien, sagt Markus, und neue gegen 100.000 Franken kosten würden. Eine solche Summe stemme er nicht, mit 60, ohne Nachkommen.
Wir waren jetzt die Letzten noch im Breitenrhein und Lorraine. Und ich weiss, mein Grossvater hat gesagt, Breitenrhein und Lorraine hat 27 Metzgereien gehabt. Also das heisst, 27 Familien zumindest haben davon gelebt. Und wir sind jetzt einfach die letzten, in Anführungszeichen, jetzt machen ein paar weiter, Aber das ist natürlich schon ein extremer Wandel gewesen.
Der Wandel steigt auf einem gelben Fahrrad. Vinzenz Gurtner ist jung, tätowiert.
Schönes Velo, ja. Ja, es sind neue Zeiten. Und es verändern sich Sachen und da muss man ein bisschen mitgehen. Und das Menschen-Business verändert sich global. Und da muss man halt auch ein bisschen mitgehen und Neues ausprobieren.
Neu ist, dass auf dem Schaufenster ein grosses B für La Boulotte, die Pummelige, klebt. Vinzenz Gurtner gehört zu den 4 Jungbauern und Viehzüchtern, welche die Metzgerei Schori nun gemietet haben. Bis zur Eröffnung Ende Mai sei noch Arbeiten im Laden und hinten bei der Produktion zu leisten, aber dann liege ihr Fleisch zum Verkauf parat. Fleisch vom eigenen Charolais-Rind. Über ihren Bauernhof, so Vinzenz Gurtner, hätten sie zur Metzgerei gefunden.
Auf dem Hof haben wir Tiere. Und auf dem Hof zeichnet sich Generationenwechsel ab. Mit dem kommt ein neuer Schwung in alles rein. Und dann haben wir mal überlegt, hey, was machen wir mit dem Fleisch? Kann man das selber vermarkten? Und sind dann auch ein bisschen per Zufall an das Geschäft hier geraten. Also wir sind mal naiv rein und gefragt, hey, ihr geht raus, können wir rein? Nicht ganz in dieser Wortwahl, aber ungefähr so.
Und da sind sie nun, richten sich in über 100 Jahren Schori-Metzgerei-Geschichte ein. Erhalten das Gewerbe und verändern es gleichzeitig total. La Boulotte hat wenig mit der Schori-Metzg gemeinsam. Sie verkaufen Biofleisch vom eigenen Tier, möglichst alles von Kopf bis Fuß. Markus Schori im Gegensatz verarbeitete kiloweise Fleisch für Fondue Chinoise, Mutterina-Packte, Cordon Bleu, Einschnitt Fleischkäse, was die Schori-Kunden halt gerne mochten.
Das wird vielleicht eine Schwierigkeit sein für sie, unsere Kundschaft weiter zu bedienen. Oder? Ob unsere Kundschaft akzeptiert, dass sie ein ganz anderes Konzept haben.
Meint Markus Schori. Dazu sagt Vinzenz Gurtner, Neues löse Altes ab.
Wer was nimmt und ob Leute reinkommen und denken, sie suchen ein gewisses Stück und er hat es das nicht, dann sind sie enttäuscht, das weiss ich nicht. Also der Ausgang von dieser Geschichte, die wir hier jetzt auftun, die ist offen.
Aber sie geht weiter, die Geschichte einer alten Metzgerei in Bern.
Matthias Baumer über die Metzgerei Schori in Bern. Ist dieses Beispiel typisch für den Wandel, der bei Metzgereien im Gang ist? Das habe ich von Rudi Hadorn wissen wollen. Er ist Direktor des Schweizer Fleischfachverbands.
Nein, ich würde das eigentlich als nicht typisch betrachten. Es ist aber durchaus so, dass es einzelne Beispiele gerade in letzter Zeit gibt, wo Quereinsteiger in das Metzgereigewerbe eintreten.
Sie sagen nicht typisch, aber ein Wandel ist im Gang. Würden Sie das auch so sagen?
Das kann man natürlich schon sagen. Es ist wie überall. Das einzige Konstante ist der Wandel. Weshalb soll die Fleischwirtschaft hiervon ausgenommen sein?
Welchen Herausforderungen muss sich die Fleischbranche, müssen sich die Metzgereien denn stellen?
Also da gibt es natürlich verschiedene Herausforderungen. Fleisch ist das emotionellste Lebensmittel, weil immer ein Tier dahinter steht, das geschlachtet werden muss. Und da gibt es natürlich verschiedene Herausforderungen. Wichtig ist, dass man sich mit diesen Themen auch befasst. Es gibt natürlich Entwicklungen, die gehen in den Bereich der Nachhaltigkeit, der Ökologie, der Tierwohl, Gesundheit, Ernährung, Nachhaltigkeit. Und es ist natürlich auch so, dass es ganz wichtig ist, wie sich nachher der einzelne Metzger, der einzelne Fleischfachmann entsprechend positioniert.
Die Jungbauern im Beispiel, die wollen das Fleisch der ganzen Kuh verkaufen. Stichwort Nachhaltigkeit. Funktioniert denn das? Das ist ja doch eher gegen den Trend, dass nämlich bei uns die Leute vielleicht weniger Fleisch essen, dafür eher das Filetstück statt der Schweinsfüßchen.
Also wir haben natürlich diese Entwicklung auch ganz klar in der Schweiz, wenn ich das vergleiche, auch mit dem umliegenden Ausland. Es gibt aber natürlich auch Bestrebungen, man sagt immer auch Nose to Tail, also von der Nase bis zum Schwanz, dass man eigentlich den Schlachtkörper möglichst ganzheitlich versucht zu verwerten. Da gibt es neue Entwicklungen und da kommen durchaus auch wieder Fleischstücke auf den Teller, die lange Zeit eben nicht mehr auf dem Teller waren.
Was müssen denn die Metzger, die Metzgereien tun, um diese Fleischstücke, die bisher weniger gekauft wurden, der Kundschaft schmackhaft zu machen?
Es ist natürlich wichtig, dass ich hier an den Kunden herankomme, auch im Sinne eines Kundengesprächs, dass ich ihn darauf aufmerksam machen kann. Es gibt natürlich auch gewisse Entwicklungen, die man im Gastgewerbe versucht, um eben den Konsumentinnen und Konsumenten die entsprechenden Stücke auch wieder bekannt zu machen.
Hatten die Kundschaft, die in einer Metzgerei einkauft, andere Wünsche oder Bedürfnisse als jene Leute, die ihr Fleisch abgepackt im Detailhandel kaufen? Stichwort Qualität, vielleicht auch Preisbewusstsein?
Also ich würde das nicht einfach so differenzieren zwischen den Leuten, die in der Metzgerei einkaufen, beziehungsweise diejenigen Personen, die das Fleisch in abgepackter Form kaufen. Aber es ist natürlich schon so, es gibt verschiedene Kundenkreise, es gibt nicht einen einheitlichen Fleischmarkt, es gibt verschiedene Teilmärkte. Und in diesem Markt gibt es Kunden, Konsumentinnen und Konsumenten, die wohl auf Aspekte eben wie das Tierwohl, Regionalität, weitere Faktoren schauen und auch das bereit sind zu bezahlen. Es gibt aber auch dieselben Kreise, die dieselben Anforderungen eigentlich auch gerne stellen möchten. Wenn dann der Kaufentscheid kommt, sieht es etwas anders aus. Und dann gibt es natürlich auch einen gewissen Kundenkreis, wo eigentlich der Preis nochmals eine Rolle spielt. Und gerade in diesem Segment, denke ich, ist der Einkaufstourismus ein grosses Thema.
Sagt Rudi Hadorn, Direktor des Schweizer Fleischfachverbands. Es ist eins, gleich im 1. und 4. eine EU mit mehr als 30 Mitgliedstaaten. Die EU-Kommission hält das für wünschenswert und will vorwärts machen mit der sogenannten Westbalkan-Erweiterung. Heute beraten die EU-Staats- und Regierungschefs darüber. Wir beleuchten Chancen und Risiken im Tagesgespräch nach den Schlagzeilen mit Thomas Fuchs.
Wegen zu schlechter Luftqualität zieht die EU-Kommission 6 Mitgliedstaaten vor den Europäischen Gerichtshof. Es sind dies Frankreich, Deutschland, Großbritannien, Ungarn, Italien und Rumänien. Der Umweltkommissar der EU sagte, die Staaten hätten verschiedentlich letzte Chancen erhalten. 2,5 Monate nach den Wahlen in Italien ist man bei der Regierungsbildung offenbar einen entscheidenden Schritt weiter. Wie italienische Medien berichten, haben sich Lega und Fünf-Sterne-Bewegung, das Movimento Cinque Stelle, auf einen Koalitionsvertrag geeinigt. Und die Tessiner Tageszeitung Giornale del Popolo stellt ihre Publikation ein. Der Grund laut den Herausgebern: der Konkurs des Werbevermarkters Publicitas, der mit den Inseraten einen Großteil der Einnahmen brachte. Mit dem Ende des Giornale del Popolo verlieren rund 30 Mitarbeiter ihre Stellen.
Eine Sendung von SRF 1. Mehr Informationen und Podcasts auf srf1.ch.